Zu dann mal ein weiser Mann gefragt: Du Meister, du hast so viele Beschäftigungen und schaffst es trotzdem, das alles zu erledigen und darin irgendwie so entspannt und geduldig zu bleiben. Was ist dein Geheimnis? Und der Meister antwortet: Wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Sagt der Schüler: Aber Meister, das mache ich doch ganz genau so wie du. Verrat mir, was ist dein Geheimnis? Und der Meister antwortet wieder: Wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Fragt der Schüler erneut: Aber Meister, ich mache das doch ganz genau so wie du. Warum schaffe ich das nicht so? Und der Meister sagt: Nein. Wenn du liegst, dann sitzt du schon. Und wenn du sitzt, dann stehst du schon. Und wenn du stehst, dann gehst du schon. Was diese kleine Anekdote, die kleine Geschichte verdeutlichen will, ist: Wir haben ein Problem. Das Problem unserer Zeit ist die Zeit. Wir sind perfekt darin geworden, im Morgen zu leben und im Übermorgen und im Überübermorgen und haben es verlernt und verpasst, im Hier und Jetzt zu sein. Und die Bibel macht noch eine Sache klar: Wir haben es auch noch verlernt, den Blick auf die Ewigkeit zu richten. Die Bibel sagt nicht, dass du nicht planen sollst, dass du nicht einen strukturierten Tagesablauf haben kannst, dass du keine To-Do-Liste führen sollst, aber sie sagt: Verlier dich nicht darin. Verlier dich nicht im Morgen, verlier dich nicht im Übermorgen, sondern bleib im Hier und Jetzt verwurzelt und richte deinen Blick hin auf die Ewigkeit. So gehen wir rein in die Osterzeit unter dem Thema Überrascht. Überrascht. Und das Bild, das uns da zeigen möchte, ist diese Tür. Und die Frage: Lässt du dich noch überraschen? Lässt du dich überraschen, diese Osterzeit, von Jesus Christus? Was wäre, wenn Jesus Christus an diese Tür anklopft und eintritt? Was wäre, wenn in dieser Osterzeit Jesus Christus tatsächlich hier in diesen Gottesdienstsaal reinspazieren würde? In deinen Lebensraum, in deinen Herzensraum. Lässt du dich noch überraschen von Jesus? Heute unter dem Thema: Überrascht von den Zeichen der Zeit. Und wir werden dazu eine Rede von Jesus uns anschauen. Die letzte Rede, die uns überliefert ist, im Matthäusevangelium. Und die passt perfekt jetzt in die Zeit, weil Jesus hält diese Rede 2 Tage, bevor er abgeführt wird und dann ans Kreuz geschlagen wird. Eine ganz lange Rede, Kapitel 24 und Kapitel 25 im Matthäusevangelium. Heute Kapitel 24, nächste Woche Kapitel 25. Wenn du schon lange Christ bist, dann wirst du solche Endzeitreden vielleicht kennen. Vielleicht hast du dich auch schon beschäftigt mit der Offenbarung, weißt du ungefähr, was da so auf uns zukommt. Wenn du neu bist, wenn du vielleicht zum allerersten Mal in einem Gottesdienst bist, hey, dann herzlich willkommen. So sind wir Christen, wir glauben an diese Bibel, wir glauben auch an die Sachen, die Jesus da gesagt hat, und beschäftigen uns deswegen mit der Endzeit und mit den Dingen, die da rum passieren. Du musst dich nicht erschrecken, musst nicht aufstehen und gehen, kannst dir einfach alles ganz entspannt anhören und zuhören und dann gucken, ob du was für dich mitnehmen kannst. Das Kapitel 24 ist ein sehr langes Kapitel. Ich werde nicht auf jeden Vers eingehen können. Deswegen herzliche Einladung, das Kapitel mal für dich in Ruhe zu lesen, zu studieren, deine Fragen zu stellen. Da ist nicht alles sofort verständlich. Wenn du das anschaust online, dann drück mal auf Pause, schlag die Bibel auf, lese Kapitel 24, vielleicht auch noch 25 und dann gehen wir da rein. Also Matthäus Kapitel 24, die Verse 1 bis 4. Als Jesus den Tempel verließ und weggehen wollte, kamen seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Ihr bewundert das alles? Entgegnete Jesus. Aber ich versichere euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, es wird alles zerstört werden. Als er später auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, fragten sie ihn: Wann wird das alles geschehen? Gibt es ein Zeichen, an dem wir deine Wiederkehr und das Ende der Welt erkennen können? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin der Messias. Damit werden sie viele verführen. Jesus ist mit seinen Jüngern im Tempel. Jesus hat dort gelehrt, die Schrift ausgelegt und dann verlassen sie das Tempelgebäude und die Jünger staunen darüber. Wie schön das alles ist. Und jetzt müsst ihr wissen, dieser Tempel war nicht einfach nur irgendwie ein Gebäude, nicht ein Kirchengebäude, das vielleicht auch schön gebaut sein könnte und schön verziert. Nein, dieser Tempel, das war ein ganzes Areal. Das waren riesige Gebäude, viele Gebäude, etliche Flure und Gänge und Hallen und Rundbögen und. In der Mitte das Heiligtum mit dem Vorhof und das Allerheiligste. Das war wie eine Art Weltwunder, was die Jünger da sahen. Dieser Tempel war riesig, er war mächtig. Es gibt Berichte darüber, dass einzelne Steine aus dieser Festung sozusagen, ein einzelner Stein war ungefähr so groß wie diese Bühne hier. Sie staunen darüber, wie schön das ist, wie gewaltig das ist. Und nicht nur, weil das ein schönes Gebäude ist, sondern weil es auch eine geistliche Bedeutung hat für die Jünger. Das Heiligtum. Nicht selbstverständlich, dass sie eins haben, zeigt die Geschichte. Und sie freuen sich daran, weil Gott versprochen hat, da werde ich wohnen. Das ist meine Wohnstätte in meinem Volk. Da werde ich sein, da könnt ihr mir begegnen. Zu Recht staunen die Jünger darüber und freuen sich daran. Und Jesus, der dann sagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das wird alles zerstört werden. Das bedeutet zwei Sachen. Jesus führt das einerseits später noch aus. Es wird Krieg geben und Erdbeben. Und Zerstörung, tatsächliche, reale Gefahr, politische Gewalt. Und ein zweites, es gibt geistliche Gefahren. Das ist euer Heiligtum und das wird zerstört werden. Das, was ihr bis jetzt für das Zentrum eures Glaubens gehalten habt, das wird es so nicht mehr geben. Jesus führt das auch noch aus und sagt, ihr werdet verfolgt werden, weil ihr Christen seid. Ihr werdet umgebracht werden, weil ihr Christen seid. Es wird sogar Christen geben, die sich gegenseitig verraten und verleugnen. Es wird Verführer geben. Und das ist so die wichtigste und erste Warnung, die Jesus gibt. Die sagt, lasst euch nicht verführen. Es wird viele geben, die sagen, ich bin der Messias, ich bin der Christus. Und sie wollen euch in die Irre führen. Und Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, dann wird das unverkennbar sein für alle. Ihr müsst euch nicht in die Irre führen lassen. Jesus wiederholt es mehrmals, in der ganzen Rede kommt das immer wieder vor, lasst euch nicht in die Irre führen. Und ich möchte diesen Punkt heute einmal symbolisch auslegen und dich fragen, welche Glaubensgebilde, nein, so weit bin ich noch nicht. Jesus kommt immer noch an den Punkt, dass nicht nur Kriege ausbrechen werden und geistliche Gefahr droht, sondern dass alles vergehen wird. Himmel und Erde werden vergehen. Er spricht sogar davon, dass es kosmische Ungleichgewichte gibt. Es gibt eine Unordnung, Sonne, Mond und Sterne, alles gerät in Ungleichgewicht. Und Jesus kommt an den Punkt, Himmel und Erde werden vergehen. Alles vergeht. Tempel vergeht. Euer Leben vergeht. Gesundheit vergeht. Dein Haus, dein Besitz, deine Reichtümer. Alles Schöne und alles nicht so Schöne auf dieser Welt vergeht. Himmel und Erde. Alles vergeht. Und eben auch dieser Tempel. Und jetzt komme ich zu meiner symbolischen Auslegung und würde euch fragen, welches Glaubensgebilde in deinem Leben muss einstürzen? Jesus sagt, lass dich nicht irreführen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wo haben vielleicht andere Lehrer und Leiter oder Leiterinnen dich in die Irre geführt? Oder sogar deine eigenen Gedanken und du hast dir Glaubenssätze angewöhnt, Glaubensgebäude aufgebaut, die einstürzen müssten. Hättest du ein Glaubensgebäude, dass du sagst, Herr Gott liebt alle. Er ist gnädig und gütig und treu, aber mich nicht. Wenn du wüsstest, was in meinem Leben abgeht, wenn du wüsstest, was ich kaputt gemacht habe, wenn du wüsstest, was alles schief läuft in meinem Leben, wie soll Gott mir vergeben können? Oder du bist von einer anderen Partie Menschen und sagst, hey, was ist mit diesem Gott? Ist eigentlich voll der Checkpot für mich. Ich kann mein Leben so leben, wie ich will. Ja? Gott, der kann mir überall, also der könnte mir schon reinreden, aber ich lasse es nicht zu. Ich lebe mein Leben einfach so, wie ich möchte. Gott hat keine Meinung dazu zu haben, wie ich meine Ehe führen soll oder meine Beziehung. Gott soll keine Meinung dazu haben, wie ich mich verhalten soll in der Schule, wie ich umgehen soll, wenn andere Leute gemobbt werden. Aber das Coole ist ja, er liebt mich. Ich kann machen, was ich will. Ich kann einfach machen, was ich will. Und wenn am Ende ich doch noch was verbockt habe und irgendwie Schuld auf mir lastet, kann ich einfach sagen, Jesus, vergib mir, Jackpot. Ich bin fein raus. Oder dein Glaubensgebilde sieht vielleicht so aus, wie das für mich war in meiner Jugendzeit. dass ich dachte, ja, ich glaube schon daran, dass dieser Jesus an meine Tür anklopfen kann und einfach eintreten könnte. Aber er macht's nicht. Er macht's nicht, weil ich nicht heilig genug bin, nicht würdig genug bin. Ich trage da zu viel Schuld auf mir. Und dieser Jesus, er wird mir doch erst begegnen, wenn ich ganz rein und ganz heilig bin, wenn ich mein ganzes Leben irgendwie in den Griff bekommen habe. Ja, erst dann wird er sich vielleicht erbarmen, mit mir Gemeinschaft zu haben. Jetzt dein Glaubensgebilde auch nochmal ein anderes und sagst, das ist tatsächlich ein Gebäude. Das ist tatsächlich ein Tempel, ein Haus, ein Prediger, ein Lehrer. Der hat die einzig wahre Wahrheit. Dem folge ich nach, alles andere nehme ich nicht an, will ich nicht hören, nehme ich nicht mit. Und jetzt fällt das gleich von sich selber zusammen. Oder auch nicht. Und ich will dich heute fragen, hey, was ist für dich dein Glaubenssatz, dein Glaubensgebäude, das du dir angeeignet hast, wo Jesus sagt, das muss einstürzen, das muss weichen, das räumen wir aus. Wo hast du vielleicht falsche Gottesbilder dir angeeignet, falsche Vorstellungen von Gnade und Vergebung? Wo sind solche Sätze noch drin, dass du sagst, Gott wird mir erst vergeben, wenn ich was leiste? Wenn ich liebe und ich muss mir seine Liebe irgendwie verdienen. Erst wenn ich jeden Tag 3 Kapitel in der Bibel gelesen habe, wird er irgendwann zu mir sprechen. Davor sicher nicht. Wo sind solche falsche Glaubenssätze in dein Herz reingeschrieben, wo Jesus sagt, das räume ich aus, das mache ich weg. Dieser Tempel, da wird kein Stein auf dem anderen stehen bleiben. Und das Spannende ist, wenn Jesus das sagt, dann sagt er das eben 2-3 Tage, bevor er selber am Kreuz hängt und stirbt. Jesus, der nicht einfach nur dekonstruiert, der nicht einfach nur schwarz malt und sagt, das wird alles vergehen, das geht dir alles kaputt, sondern Jesus, der sagt, in all dem Zerbruch, das muss weichen. Himmel und Erde werden vergehen, weil ich etwas Neues aufrichten werde. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus, der am Kreuz hängt, ein paar Tage später, Jesus, der selbst als das Wort Gottes beschrieben wird und der sagt, ich richte etwas auf, das ist von Ewigkeit. Und das bin ich. Am Kreuz sterbe ich für dich einen ewigen Tod. Und am Ostersonntag stehe ich auf für dich, um mit dir in Ewigkeit leben zu können. Ich schaffe etwas, das unvergänglich ist. Das sieht vielleicht nicht so prächtig, mächtig aus wie dieser Tempel. Das ist einfach nur ein Holzkreuz. Aber es zeigt dir, dass ich immer und überall mit dir in Begegnung treten kann. Dass es nicht mehr diesen einen heiligen Ort gibt, das eine heilige Zentrum, sondern ich bin immer zugänglich für dich. Immer bereit. Also, lass dich nicht von falschen Lehrern oder von falschen Glaubenssätzen, von falschen Meinungen in die Irre leiten und mach das zu deinem Gebet. Sag, Vater, wo willst du deinen Finger hineinlegen? Deck du das auf, wo ich Lüge glaube, wo ich in Lüge lebe. Und bring Wahrheit hinein, richte etwas Neues auf, richte dein Kreuz neu in meinem Herzen auf. Und lass dich nicht in die Irre führen, sagt Jesus mehrmals, lass dich nicht in die Irre führen. Meint dann auch, werd nicht irre daran. Werd nicht irre an den Zeichen der Zeit. Gerat nicht in Panik, werd nicht crazy im Kopf. Hab keine Angst. Jesus sagt, erschreckt nicht. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Das muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben, doch das ist erst der Anfang der Geburtswehen. Und Jesus redet weiter über die Christenverfolgung, über Bedrängnis und wieder über falsche Lehrer. Erschreckt nicht. Das Spannende ist, wenn Jesus das zu seinen Jüngern sagt, die erleben das noch mit. Die kriegen das noch mit. Diese Prophetie, die Jesus ausgesprochen hat, die hat sich bereits erfüllt. Der Tempel wurde zerstört. Und er ist es bis heute. Römische Soldaten haben den Tempel eingenommen, verschandelt, haben ihre Feldzeichen oder Götter oder was auch immer dort angebetet, ihn ausgeraubt und zerstört. Und er ist und bleibt bis heute zerstört. Das Einzige, was die Juden noch haben, ist die Klagemauer. Und das ist nicht eine Mauer eines Tempels, sondern es ist die äußerste Mauer dieses ganzen Areals. Das ist wie so der Gartenzaun, der auch noch da ist. Und das ist für die Juden das Nächste, was sie noch rankommen an das, was mal ihr Heiligtum war. Und da beten sie und klagen sie tagtäglich und ringen um das Kommen ihres Messias. Jesus sagt, das ist schon passiert. Aber das ist nicht das Ende. Sehr ganz spannend. Die Jünger fragen Jesus, wann wird dieser Tempel zerstört? Nee, Jesus spricht davon, dass der Tempel zerstört wird. Und die Jünger fragen ihn, Jesus, ja, wann ist denn dieses Ende der Zeit? Deswegen, klar, für die Jünger ist dieser Tempel so von Bedeutung, so von zentralem Wert, dass für sie damit, wenn dieser Tempel endet, endet eine Ära, endet ein Zeitalter, endet vielleicht sogar die Zeit an sich, endet vielleicht die Welt. Und Jesus sagt, der Tempel wird zerstört werden. Aber das ist noch nicht das Ende. Das ist erst der Anfang vom Ende. Leben wir also in der Endzeit? Ja. Wir leben im Ende. Wir leben in diesen Geburtswehen, die Jesus da beschreibt. Müssen wir deswegen in Panik geraten? Müssen wir deswegen Angst bekommen? Müssen wir deswegen irre werden an den Zeichen der Zeit? Nein. Es gab wahrscheinlich keine Generation in der Kirchengeschichte, die nicht Streit erlebt hat. Die nicht Krieg erlebt hat. Keine Erdbeben, keine Hungersnöte. Die haben das alles mitbekommen. Und es gab wahrscheinlich auch keine Generation, die nicht dachte, dass jetzt Jesus wiederkommt, dass es jetzt soweit ist. Wahrscheinlich gab es Jünger, Zuhörer von Jesus, die Tempelzerstörung mitbekommen haben und dachten, jetzt ist es soweit. Wahrscheinlich gab es Menschen im Mittelalter, in der Pest, die dachten, okay, wow, jetzt ist es soweit. Jetzt wird der Messias wiederkommen. Wahrscheinlich spätestens im Zweiten Weltkrieg, nachdem Millionen von Juden hingerichtet wurden, dachten sie, also spätestens jetzt ist das Maß voll. Und er kam nicht. Es kam die Corona-Krise, der Ukraine-Krieg. Jetzt leben wir immer noch in einem Krieg, erleben ihn in Israel. Es gibt etliche andere Kriegsgebiete auf der Welt. Und Jesus sagt, werde nicht irre daran. Gerade nicht in Panik. Das muss alles so geschehen. Es wird so geschehen. Jesus sagt, lasst euch nicht irreführen von falschen Lehren und falschen Glaubensmeinungen, sondern bleibt dran an meinem Wort, bleibt dran an meinem Kreuz und werdet nicht irre an den Zeichen der Zeit. Es ist nicht eure Aufgabe, jedes Symbol, jede Deutung, jedes Monster, jedes Siegel und jede Posaune der Offenbarung irgendwie auszulegen und zu prüfen, wo, an welchem Punkt genau in der Endzeit stehen wir denn jetzt gerade? So. Welche Zahl trifft denn für welche Person zu und wir machen uns irgendwie verrückt und geraten in Panik und wir haben eine Botschaft der Angst. Nein, Jesus sagt, geratet nicht in Angst. Das muss alles so geschehen, aber beobachtet die Zeichen der Zeit nicht, um in Angst zu geraten, sondern um bereit zu sein. Jesus sagt einmal, ihr könnt ja zum Beispiel die Bäume betrachten. Und die bekommen irgendwann Knospen und irgendwann Früchte. Und dann seht ihr, jetzt kommt der Sommer oder der Frühling, Herbst, wie auch immer. Und Jesus sagt, ihr könnt das beobachten und so die Zeit vorhersehen. Und er sagt dann, genau so wird es sein, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann steht sein Kommen unmittelbar bevor. Das steht vor der Tür. Er klopft eigentlich schon an. Ich versichere euch, diese Generation wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Ganz kurz, um den Vers auszulegen. Das kann einerseits meinen, dass Jesus hier meint, diese Generation, zu der er spricht, wird das alles miterleben. Und er meint damit den Anfang vom Ende. Es wird hier Leute geben, die kriegen diese Tempelzerstörung mit. Oder Jesus meint mit dieses Geschlecht das Volk Israel. Und sagt, das Volk Israel wird nicht untergehen, bis dass ich wiederkomme. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber nicht. Doch Tag und Stunde, von diesen Ereignissen weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel, nur der Vater weiß es. Also macht euch nicht irre im Suchen nach Zeichen der Zeit. Tag und Stunde weiß niemand. Aber weil Tag und Stunde niemand weiß, müsstet ihr jeden Tag, ja jede Stunde bereit sein. Jesus bringt dann die Geschichte auf von Noah, der ein Boot baute zu einer Zeit, wo es keinen Regen gab. Und niemand war bereit für Regen außer Noah. Und Jesus sagt, genauso wird es sein, wenn ich wiederkomme. Ihr werdet es nicht ahnen. Kaum jemand wird bereit sein. Das ist eine krasse und sehr traurige Prophetie, die Jesus über uns ausspricht. Kaum jemand wird bereit sein. Ich will dich ermutigen oder ermahnen, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass sich das nicht bewahrheitet. Bist du bereit? Und ich weiß, dass das schwierig ist. Ich weiß, dass das herausfordernd ist und dass das viel kosten kann. Sowohl in einer Zeit, wo es viele Kriege gibt und viele Herausforderungen anstehen, als auch, weil Jesus sagt, das wird unmittelbar passieren und bald wird meine Gottesherrschaft anbrechen und wir denken so, Jesus, dein Bald ist schon 2000 Jahre alt. Dein Unmittelbar ist so gar nicht unmittelbar. Und Jesus traut uns das zu und mutet uns das zu, einen langen Atem zu haben und geduldig auszuharren, geduldig dran zu bleiben. Vielleicht ist es naiv, dass jede Generation dachte, dass jetzt Jesus wiederkommt. Aber vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür, dass wir Christen noch Hoffnung haben und noch an was glauben, dass wir Jesus ernst nehmen und ernsthaft jede Generation vor uns gewartet hat. Und wir stellen uns da hinein und warten mit und beten mit, Jesus, komm wieder. Wir erwarten dich. Jetzt die Zeit der Osterzeit ist für die Juden die ein Fest, das Passafest. Und Jesus hat das auch gefeiert mit seinen Jüngern. Wahrscheinlich hat Jesus das letzte Abendmahl, das wir so kennen, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, war wahrscheinlich der Sederabend. Ein Abend im Passafest, das die Juden heute noch feiern. Und bei diesem Sederabend, wenn das die Juden heute feiern, dann haben sie einen großen Tisch, ein großes Festmahl. Und um diesen Tisch steht noch ein Stuhl. Und der bleibt den ganzen Abend leer. Da ist einfach noch ein freier Stuhl, der immer da steht. Der Gedanke ist, dass dieser Stuhl reserviert ist für den Propheten Elia. Und nach jüdischem Denken ist es der Prophet Elia, der die Wiederkunft oder der die Ankunft des Messias prophezeit. Wenn sie also dieses Passafest feiern, dann ist da symbolisch und tatsächlich physisch die Bereitschaft da, der Messias kommt. Er könnte jederzeit kommen. Er könnte jederzeit zur Tür reinkommen. Oder für die Juden halt, Elia könnte jederzeit reinkommen und sich auf diesen Stuhl setzen. Ich mache die Geschichte von einem afrikanischen Dorf, das seit Wochen und Monaten eine Trockenzeit durchlebt. Und es regnet seit etlichen Tagen nicht. Und dieses Dorf versammelt sich deswegen jeden Tag in der Kirche, um zu beten. Um Regen zu beten. Dass Gott den Boden doch wieder fruchtbar machen lässt. Also kommt dieses Volk jeden Tag dieses Dorf jeden Tag zusammen, um zu beten. Darunter auch eine ältere Dame. Nur an ihr ist etwas anders. Etwas Entscheidendes anders als an allen anderen, die da kommen und beten. Sie hat einen Regenschirm dabei. Sie geht beten mit der Erwartung, dass wenn ich hier um Regen bete, dass ich nach Hause laufe durch den Regen. Also bringt sie jeden Tag ihren Regenschirm mit. Ich glaube, wir sollten jeden Tag eine Sonnenbrille bereit haben und Oropax, wenn Gott in Glanz und Herrlichkeit mit Posaunenklang von den Wolken kommt. Wir sollten bereit sein. Timo wird nächste Woche darauf noch weiter eingehen, was das bedeutet, hier und jetzt bereit zu sein für die Wiederkunft Jesu. Jesus führt das noch weiter aus im nächsten Kapitel dann. Ich möchte schließen mit einem Vers. Jesus sagt, wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und diese Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören, dann erst kommt das Ende. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, das bedeutet, es geht. Es gibt Menschen, die das schaffen. Es gibt Menschen, die bereit sind für die Wiederkunft Jesu. Es gibt Menschen, die anscheinend es schaffen, in einer Flut von Medien und schlechten Nachrichten, und alles wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer, in einer Zeit, wo Kriege ausbrechen, in einer Zeit, wo Christen verfolgt und diskriminiert und gedemütigt werden, schaffen sie es, standhaft zu bleiben. Es gibt anscheinend Menschen, die schaffen, neben der Zeitung noch ihre Bibel zu lesen. Es gibt anscheinend Menschen, die es schaffen, sich nicht im Morgen und übermorgen zu verlieren, sondern einen Blick zu haben für die Ewigkeit. Es ist anscheinend möglich. Und es geht weiter, diese Menschen werden eine Freudenbotschaft verkünden. Die Freudenbotschaft über diese Menschen wird verkündet werden. Eine Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft. Es wäre so einfach, keine Freudenbotschaft zu verkünden. Es wäre so einfach zu sagen, es wird einfach immer alles schlimmer und schlechter. Im Jahr 2022 gab es 363 Kriege auf dieser Welt. Das ist ungefähr ein Krieg für jeden Tag. Es gab 735 Millionen Menschen, die unterernährt waren, die an Hungersnot litten. Diese Zahl wird jedes Jahr etwas weniger und doch ist sie noch enorm hoch. Laut Open Doors gibt es aktuell 360 Millionen Menschen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, diskriminiert, abgeschoben, im schlimmsten Fall sogar missbraucht, in Gefangenschaft kommen oder umgebracht werden. Es wäre einfach, eine Schreckensbotschaft, eine Panikbotschaft, eine Angstbotschaft zu verbreiten. Aber Jesus sagt, nein, nein, nein. Ihr müsst nicht überrascht sein von den Zeichen der Zeit, das muss alles so kommen. Und in diesen Zeichen der Zeit, in dem, dass Dinge schlechter und schlimmer werden, habt ihr eine Freudenbotschaft zu verkünden. Steht ihr auf und verkündet eine Botschaft, wo Liebe hineinkommt, wo Hass ist. Wo etwas Neues aufgerichtet wird, wenn Dinge kaputt gehen. Wo Einheit hineinkommt, wo Zerbruch ist. Wo Friede reinkommt, wo Krieg ist. Wo Klarheit reinkommt, wo heute und morgen noch Verwirrung und Chaos herrscht. Wo Hoffnung hineinkommt, wo Hoffnungslosigkeit Überhand genommen hat. Also beten wir, komm. Komm in Glanz und Herrlichkeit. Komm auf Wolken mit Posaunenklang. Komm, Herr Jesus. Komm in die Zeichen unserer Zeit. Komm in den Krieg. Komm in den Zerbruch. Komm in die Lüge. Und ein zweites will ich dich ermutigen zu beten, Gott, komm in meinen Alltag. Komm in mein Herz. Die Tür ist offen. Klopf an und mach auf. Betrete du in dieser Osterzeit meinen Herzensraum und meinen Lebensraum. Und deck auf, was da falsch ist und was zwischen dir und mir steht, was den Weg versperrt zu deinem Kreuz. Räum das raus und richte dein Kreuz neu auf in meinem Herzen. Für mich bedeutet das, vor Gesprächen, die ich für Seelsorge oder Mentoring-Gesprächen, Jesus zu bitten, komm hinein. Führ du meine Worte, führ du meine Gedanken. Wer mein Büro kennt, weiß, da gibt es 3 blaue Stühle. Und meistens bleibt der 3. blaue Stuhl leer, wenn ich da Gespräche führe. Und hin und wieder, wenn Sachen schwierig werden, ich nicht weiß, was ich sagen soll oder antworten soll oder wie auch immer, stelle ich mir vor, dass Jesus da mit drauf sitzt. Dass Jesus diesen 3. Stuhl besetzt und er mit im Raum ist. Und es gibt mir Frieden und es gibt mir Hoffnung und das erdet mich. Mein Gebet ist, dass Jesus hineinkommt, Klarheit schafft. Dass wir beten, Herr Jesus, nimm Verwirrung weg. Lass mich nicht irreführen, sondern richte meinen Blick auch in den schlimmen Zeichen der Zeit. In der Flut von Medien und schlechten Nachrichten. Richte meinen Blick immer wieder auf dich. Dass ich dich sehe und dir nachfolge. Dass ich mehr dich sehe als alles andere. Dass ich jeden Tag und am Ende meiner Tage jubeln kann und singen kann und schreien kann. Gepriesen. Gepriesen sei der da kommt. Im Namen des Herrn. Amen.
Es segnet dich, der Gott, der Vater, der allmächtige Herrscher, der dich geschaffen hat und dich gut versorgt. Es segnet dich, sein Sohn, Jesus Christus, der für deine Sünden am Kreuz starb und deine Sünden vergeben hat. Und es segnet dich, sein Geist Gottes, der auf deine Wege mitgeht und bei dir spürbar bleibt. Amen.
Amen.